So, so. Also noch ein Buch über Coaching. Vermutlich denkst du dasselbe wie ich. Muss das sein? Schließlich ist Coaching schon lange kein Buzzword mehr. Im Gegenteil, der Begriff wird heute so inflationär verwendet, dass man sich kaum noch was darunter vorstellt. Das ist schade, denn ein guter Coach ist sowas wie ein Mentor. Ich meine, hatten wir nicht alle irgendwann mal das Glück, einen tollen Mentor zu haben? Diese eine Trainerin, Betreuerin oder Vorgesetzte, die uns unter die Fittiche nahm und uns fürs Lernen begeisterte? Ein guter Coach schafft genau das. Er begleitet dich ein Stück auf deinem Weg. Er inspiriert dich zu lernen und zu wachsen. Genau das war auch der Grundgedanke, als um die Jahrtausendwende Coaching zum heißesten Trend der Unternehmensführung wurde. Manager sollten lernen, durch emotionale Intelligenz zu führen. Ihr Fokus sollte weg vom Leistungsdruck und hin zur persönlichen Entwicklung ihrer Mitarbeitenden. Und das wiederum würde die Motivation und Produktivität steigern. Win-win, egal wo man hinguckt. Hier gab und gibt es allerdings ein wichtiges Problem. Coaching zeigt oft keine Wirkung. Einer Umfrage der Unternehmensberatung Blessing White von 2006 zufolge kamen damals zwar 73% der Manager mit irgendeiner Form von Coaching in Berührung, aber nur 23% der Mitarbeitenden gaben letztlich an, dass sich das Coaching nennenswert auf ihr Wohlbefinden oder ihre Leistung auswirkte. Wie kann das sein? Coaching-Experte Michael Bungay-Stania postuliert hierzu folgende These. In den meisten Unternehmen ist Coaching zu steril. Es beschränkt sich auf Sitzungen, die fast nichts mit dem Berufsalltag zu tun haben. Stattdessen muss Coaching zur Gewohnheit werden, zu einem Coaching-Habit. Ich bin Michelle von Blinkist und freue mich darauf, dir Stanias Ansatz zu erläutern. Ich zeige dir, wie du dein eigenes Coaching-Habit entwickelst und dein Team durch sensible Fragen zu wertvollen Erkenntnissen führst. Stell dir vor, du leitest ein junges Team. Lauter clevere und fähige Leute, die ihre Arbeit gewissenhaft erledigen. Die Sache ist nur, alle Verantwortung liegt bei dir. Du delegierst Aufgaben, betreust Projekte und löst Probleme. Egal wie groß oder klein die Anliegen sind, alle rennen ständig zu dir. So kommst du natürlich selbst zu nichts. Du hetzt von Meeting zu Meeting, überfliegst deine Mails im Stehen und bist eigentlich nur noch mit Feuerlöschen beschäftigt. Deine Mitarbeiter warten oft lange auf Rückmeldungen und sind zunehmend frustriert. Kurzum, dein Schreibtisch ist das Nadelöhr eurer Produktivität. Dabei weißt du, was schiefläuft. Deine Mitarbeitenden müssen selbstständiger werden, ihre Aufgaben und Probleme eigenverantwortlich anpacken und meistern. Aber wie verhilfst du ihnen zu mehr Autonomie? Stania hat eine klare Antwort. Indem du dir das Coaching deiner Mitarbeiterin zur Gewohnheit machst. Zu einem Coaching-Habit. Mache es anders als die meisten Unternehmen, wo Coaching oft nur eine Ausnahme bleibt. Eine künstlich vom Tagesgeschäft getrennte Maßnahme mit durchaus guten, aber sterilen Ansätzen fernab vom Arbeitsalltag. Nutze dagegen konkrete Situationen, um deine Leute in kurzen und informellen Gesprächen zu coachen. Das können 10 Minuten sein in der Kaffeeküche nach einem Meeting. Das ist viel praxisnaher und greifbarer als eine formelle Sitzung pro Woche. Eine gute Führungskraft ist also immer im Coaching-Modus. So weit, so gut. Und wie coache ich mein Team nun richtig? Indem du die richtigen Fragen stellst, meint Stania. Und diese verraten wir in den nächsten Blinks. Hand aufs Herz. Wann verträgst du Kritik? Wann bist du offen dafür, Anregungen von anderen Menschen anzunehmen? Wenn es dir wie mir geht, dann möchtest du dich wertgeschätzt fühlen. Bei einem Coaching will ich das Gefühl haben, es geht um mich. Ich möchte mich nicht belehren lassen, sondern respektiert fühlen, gesehen und auf Augenhöhe behandelt werden. Womit wir beim Kerngedanken von Stanias Coaching-Habit wären. Wenn du Menschen coachen willst, dann sag ihnen nicht, was sie tun sollen. Fang an, ihnen Fragen zu stellen. Weniger Kommandos, mehr Interesse. Der ideale Einstieg in ein gutes Gespräch und auch Staniers erste Frage ist die Kickstart-Frage. Sie lautet ganz simpel: Was beschäftigt Sie gerade besonders? Das signalisiert aufrichtiges Interesse und bietet der Coachee, also der zu coachenden Person, eine dankbare Vorlage. Hör ihr aufmerksam zu und gib ihr die Chance, Sorgen und Bedürfnisse zu äußern. Es kann passieren, dass sich die Coachee festredet. Du spürst, dass sie noch mehr auf dem Herzen hat, aber nicht die passenden Worte findet. Dann hilft die magische Frage. Und was noch? Die Frage ist banal, kann aber Wunder wirken. Sie ist der effektivste Weg, ein stockendes Gespräch sensibel in andere Bahnen zu lenken. Auf neue Gedanken, Optionen und Ideen. Erinnere dich an deine Ausgangslage. Du willst deinem Team zu mehr Autonomie verhelfen. Dann übertrage diesen Gedanken auf dein Coaching. Versuche, keine Vorträge zu halten und weniger Vorgaben zu machen. Höre zu und stelle Fragen, damit deine Mitarbeitenden selbst erkennen, welche Probleme sie haben und wie sie diese lösen können. In diesen Fällen hilft die Fokusfrage. Sie lautet: Was ist hier die wirkliche Herausforderung für Sie? Stell dir vor, du führst ein Coaching-Gespräch. Du siehst, dass sich der Mitarbeiter mit einer Aufgabe schwer tut, immerhin lässt er schon seit mehreren Minuten Dampf ab. Aber er formuliert weder ein klares Problem noch eine mögliche Lösung. Dann hilft die Fokusfrage. Gemeinsam zum Punkt kommen. Wo genau hakt es? Was genau fällt diesem Menschen schwer? Die Antwort zeigt dir, wo du ihn konkret unterstützen kannst. Das sind die ersten drei Coaching-Fragen. Kickstart, Magie und Fokus. Was beschäftigt Sie gerade besonders? Was liegt Ihnen noch auf dem Herzen? Und was ist hier die wirkliche Herausforderung für Sie? Diese drei Fragen sind das Fundament deiner Coaching-Praxis. Mit den nächsten vier Fragen führst du deine Teammitglieder weiter an ihre Lösung heran. Ich bleibe weiter bei unserem Eingangsbeispiel. Du willst, dass deine Angestellten eigenverantwortlicher werden. Und jetzt begib dich wieder gedanklich in eine Coaching-Situation. Vor dir sitzt ein unzufriedener Mitarbeiter, der nicht weiß, was du von ihm willst. Wie bewegst du ihn sanft in die richtige Richtung? Nehmen wir weiter an, du bemühst die ersten drei Coaching-Fragen. Kickstart, Magie und Fokus. Aber das Gespräch dreht sich weiter im Kreis. Der Coachee kommt nicht übers Lamentieren hinaus. Dann denk daran, dass hinter jedem Unmut ein Bedürfnis steht. Nutze die grundlegende Frage: Was wollen Sie, um zu diesem Bedürfnis vorzudringen? Wissenschaftler formulieren immer wieder, welche zentralen Bedürfnisse uns Menschen antreiben. Dem Autor zufolge sind diese neun besonders wichtig: Zuneigung, Kreativität, Erholung, Freiheit, Identität, Verständnis, Mitwirkung, Sicherheit und Lebensunterhalt. Mit der grundlegenden Frage findest du heraus, welches davon deinen Coachee antreibt. Also zurück zu deinem Coaching-Gespräch. Warum ist dieser Mitarbeiter unglücklich? Will er früher Feierabend machen und seine Kinder von der Kita abholen? Will er mehr Verantwortung übernehmen? Braucht er mehr Freiheit, um kreativen Ideen nachzugehen? In derselben Situation, also der, in der sich ein Mitarbeiter nur beschwert, aber keine Lösung anbietet, kann dir auch ein anderes Werkzeug helfen. Die bequeme Frage. Namens: Wie kann ich helfen? Das klingt wirklich ein bisschen bequem, gerade so wie die Begrüßungsfloskel eines Schuhverkäufers. Nun bist du aber kein Verkäufer, sondern Vorgesetzte. Sprich, eigentlich gibt es hier eine klare Hierarchie. Aber du meinst die Frage ehrlich und schaffst eine positive Grundstimmung. Du signalisierst Hilfsbereitschaft. So findest du schnell heraus, ob deine Coachee wirklich etwas braucht oder einfach mal Dampf ablassen muss. Außerdem bringst du sie diplomatisch dazu, zum Punkt zu kommen. Du bist direkt und bleibst trotzdem respektvoll. Apropos Respekt: Wie viele Chefs erkundigen sich schon einfühlsam nach den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter? Ein solches Interesse unterscheidet dich von all den Führungskräften, die sich nicht die Bohne für ihre Angestellten interessieren. Dabei verdienst du dir genau so den Respekt deines Teams. Nehmen wir an, die grundlegende oder bequeme Frage führen zu einer Erkenntnis. Deine Mitarbeiterin fühlt sich überfordert. Sie will Verantwortung übernehmen, geht aber bereits jetzt vor lauter Arbeit unter. Das Problem ist ihr Zeitmanagement. Viele Mitarbeitende neigen dazu, zu schnell Ja zu sagen. Sie möchten Motivation und Engagement beweisen und schultern sich weitere Pflichten auf, ohne die Vor- und Nachteile abzuwägen. Dann ist es deine Aufgabe als Coach, ihnen ein Werkzeug für diese Selektion zu geben. Nutze dafür die strategische Frage, die da lautet: Wenn sie Ja sagen, wozu müssen sie dann Nein sagen? Jede Entscheidung für eine bestimmte Tätigkeit ist eine Entscheidung gegen eine andere. Die strategische Frage bringt deine Coachee dazu, potenzielle neue Aufgaben zu hinterfragen. Welche Veränderungen bringt die Aufgabe für das Team und bestehende Abläufe? Müssten Menschen oder Methoden weichen? Bräuchte es zusätzliche Personen oder Prozesse? Was erfordert die Aufgabe von der Mitarbeiterin persönlich? Wie steht es um die Deadline und den Zeitaufwand? Was ist das stärkste Argument für eine Zusage? Was sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Realisierung? Mithilfe dieser Fragen kann sie diejenigen Projekte priorisieren, die sie persönlich voranbringen und das Unternehmen stärken. Sie helfen ihr, nicht vorschnell auf Anfragen zu reagieren, sondern kurz innezuhalten und abzuwägen. Sie berücksichtigt so viele Faktoren wie möglich, bevor sie eine informierte Entscheidung trifft und verbindlich zu- oder absagt. Womit wir bei der letzten und siebten Coaching-Frage wären. Hier geht es vor allem um Nachhaltigkeit. Du möchtest, dass deine Mitarbeitenden die Impulse aus dem Coaching in den Alltag mitnehmen. Denn nur so können sie negative Muster durch positive Gewohnheiten ersetzen. Kurzum, du wünschst dir einen Lerneffekt. Und wann lernen wir? Dann, wenn wir reflektieren. Wenn wir Zeit haben, neue Eindrücke zu verarbeiten. Reflexion ist die Voraussetzung dafür, dass es Klick macht und der Groschen fällt. Und der Anreiz für diesen Klickmoment ist die Lernfrage. Formulier sie am Ende jeder Coaching-Sitzung. Was war am nützlichsten für Sie? Diese Lernfrage lädt deinen Mitarbeiter ein, die Sitzung zu reflektieren und die Impulse in den Alltag zu integrieren. Soweit so vorbereitet. Jetzt hast du das rhetorische Rüstzeug für konstruktives Coaching. Du fängst also an, deine Teammitglieder mit sensiblen Fragen zu führen. Aber jetzt stell dir vor, du betreust einen Mitarbeiter, dessen Lernprozess etwas, langsamer vorangeht. Du hast sein eigentliches Problem erkannt, hältst dich aber tapfer zurück, damit er selbst zur Erkenntnis gelangt. Doch eines Tages reißt dir der Geduldsfaden. Du platzt versehentlich mit einem suggestiven Vorschlag heraus. Das ist nur menschlich. Aber leider kein Coaching. Coaching braucht Fingerspitzengefühl. Du willst deine Mitarbeitenden weder erziehen noch bevormunden, sondern respektvoll zur Selbsterkenntnis leiten. Gleichzeitig willst du vermeiden, dass sie sich vor lauter Gefrage wie in einem Verhör fühlen. Wie gesagt, euer Coaching-Verhältnis basiert auf Wertschätzung, auf Augenhöhe. Also wie meisterst du diese Fallstricke? Hier kommen ein paar Grundschritte für den rhetorischen Seiltanz. Sei so klar und direkt wie möglich. Überspring den Smalltalk und stelle deine erste Frage. Das spart euch beiden Zeit. Arbeite mit Was-Fragen statt mit Warum-Fragen. Das ist offener und weniger konfrontativ. Deine Mitarbeiterin soll ja nicht das Gefühl haben, sie müsse sich rechtfertigen oder verteidigen. Also frage, was beschäftigt sie? Und nicht, warum beschäftigt sie das? Vermeide rhetorische Fragen wie, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass... Das sind keine neutralen Impulse, sondern als Fragen getarnte Ratschläge. Auch hier kann sich dein Coachee schnell angegriffen fühlen. Versuche wirklich zuzuhören. Das kann auch bedeuten, dass du zwischendurch gar nichts sagst. Schweigen und Stille werden oft negativ gedeutet. Aber im Coaching sind sie wertvolle Werkzeuge. Versetz dich in das Gespräch mit einem Mitarbeiter. Du stellst eine Frage und bist anschließend still. Dann gibt ihm dein Schweigen Zeit, um in Ruhe über eine Antwort nachzudenken. Wenn er dann antwortet, nicke affirmativ oder fasse seine Gedanken zusammen, um so dein Verständnis auszudrücken. Das vermittelt Empathie und ermutigt zu noch mehr Offenheit. Nutze generell alle verfügbaren Kanäle, um für dein Team da zu sein. Bleib also auch dann im Coaching-Modus, wenn dich deine Mitarbeitenden über E-Mail oder Messaging-Dienste wie Slack kontaktieren. Jede noch so kleine Interaktion ist ein kostbarer Coaching-Ansatz. So viel zur Theorie. Nun geht es darum, diese in die Praxis umzusetzen. Und das ist wie so oft im Leben leichter gesagt als getan. Wir erinnern uns an Titel und Ziel der Buchvorlage. Das Coaching Habit. Du willst das Coaching zur Gewohnheit machen. Und das kann bedeuten, dass du über Jahre eingefleischte Muster umlernen musst. Darum gebe ich dir zum Abschluss noch ein paar Tipps dazu, wie du neue Routinen einschleifst. Also, wie entstehen Gewohnheiten? Mit dieser Frage beschäftigen sich vor allem die Neurowissenschaften und die Verhaltensökonomie. Beide Disziplinen haben in den letzten Jahren wertvolle Erkenntnisse geliefert. Ihnen zufolge braucht es 5 Aspekte, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln. Ich zitiere den Autor: Einen Grund, einen Auslöser, eine Mini-Gewohnheit, eine wirksame Praxis und einen Plan. Lass sie uns der Reihe nach durchgehen. Der Grund ist deine Initialzündung, also der Ursprung deines Wunsches, ein Verhalten zu ändern. Ich bleibe bei unserem roten Faden. Du willst in deiner Rolle als Coachin vermeiden, deinen Mitarbeitenden Ratschläge zu geben, um sie nicht zu bevormunden. Sobald du diesen Grund erkannt hast, suchst du die Auslöser, also genau jene Momente, in denen du den Drang verspürst, kluge Ratschläge zu geben. So kannst du dich besser für diese Versuchung wappnen. Deine Mini-Gewohnheiten sind die 7 Coaching-Fragen aus diesen Blinks. Sie spiegeln im Kleinen wider, was du insgesamt erreichen willst. Und sie lassen sich leicht in bestehende Abläufe integrieren. Also setze sie so oft wie möglich im Alltag um. Das ist dein Training, beziehungsweise deine wirksame Praxis. Der letzte Schritt ist ein konkreter Plan für ungeplante Rückfälle. Wir machen alle Fehler, das gehört dazu. Also preise diese Fehler von vornherein in deine Routine ein. Schmiede einen Plan dafür, wie du nach einem Ausrutscher wieder in die Spur kommst. Schreibe deinen Plan auf und sei so spezifisch wie möglich. Da kann dann stehen, wenn Anita das nächste Mal mit einem Problem zu mir kommt, stelle ich ihr eine Coaching-Frage. Ich widerstehe der Versuchung, ihr einen Rat zu geben. Et voilà! Fertig ist dein Werkzeugkasten für sensibles und solides Coaching. Mit der richtigen Einstellung wird er dir dein Leben lang treue Dienste leisten. Nach allem, was ich dir erzählt habe, will auch ich dir auf Augenhöhe begegnen und möglichst auf 9-mal kluge Ratschläge verzichten. Damit die Botschaft trotzdem hängen bleibt, fasse ich dir in aller Kürze die wichtigsten Gedanken zusammen. Ein guter Coach coacht nicht einmal die Woche 30 Minuten im Hinterzimmer, sondern täglich. Er macht das Coaching zur Gewohnheit, indem er alltägliche und informelle Anlässe als Coaching-Situationen nutzt. Dabei wirft eine gute Coachin nicht mit Ratschlägen um sich. Sie drängt ihrem Klienten nicht ihre eigene Perspektive auf. Stattdessen stellt sie Fragen. Sie schafft einen Raum der Geduld und Wertschätzung, in dem Mitarbeitende ihre Probleme und Lösungen selbst formulieren. Ihre Fragen sind nicht suggestiv, sondern neutrale Wegweiser auf der Reise zur Selbsterkenntnis. Kurzum, dein oberstes Ziel als coachende Führungskraft ist Autonomie. Du willst, dass deine Mitarbeiter Werkzeuge entwickeln, mit denen sie eigenverantwortlich kompetente und sorgfältige Entscheidungen treffen. Ich wünsche dir dafür alles Gute.